Du hörst Hafelsicher, dein Podcast für Versicherungen und Finanzen aus der Region für die Region.
Folge 6, viel gewinnt, Teil 1. Und damit herzlich willkommen zu Podcast Folge Nummer 6. Die letzte Folge in 2024 und quasi so eine Art Jahresendspecial. Und ich bin ganz ehrlich, in der letzten Folge war ich ein bisschen großkotzig, habe ich gesagt, ey, ich filme das, ich nehme es auf und ihr könnt die Folge bei YouTube sehen. Es sah wirklich nicht gut aus, deswegen habe ich mich entschieden, nur den Ton zu nehmen. Und jetzt Versuch Nummer 2, das online hinzukriegen. Also mal gucken, ob ich mich in Folge 7 entschuldige, dass ich es immer noch nicht hinbekommen habe. Oder ob es dann klappt und ihr den Podcast theoretisch auch bei YouTube sehen könnt. So, diese Folge ist ein wenig eine Fortsetzung der letzten. Und in dieser hatte ich erklärt, wie du herausfindest, welche Versicherung brauchst du wirklich, welche benötigst du. Und in den nächsten Folgen, das heißt in dieser und der nächsten, möchte ich dir 4 Versicherungen kurz näher bringen, mit denen du, wenn du noch gar keine Versicherung haben solltest, zu 99% eigentlich sehr gut fährst. Und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 6, viel gewinnt, Teil 1. Aber keine Angst, Versicherungen sind kein Glücksspiel und sie machen in der Regel auch nicht süchtig. Versicherungen sind dafür da, im Schadenfall dafür zu sorgen, dass dieser Schaden halt keine finanziellen Folgen für dich hat. Und das Privatschutzbündel, welches ich dir gleich ein wenig näher bringe, also gleich heißt der Folge und dann in 2 Wochen in der nächsten Folge, ist hierbei wirklich nur ein Einstieg und hier sind keine Lebens- und keine Altersvorsorgeprodukte enthalten, weshalb es für jedermann und jeder Frau wichtig ist bzw. sein kann. Und da kommen wir gleich zur ersten, das ist die private Haftpflichtversicherung. Und bevor wir hier einsteigen, werfen wir vielleicht kurz mal einen kleinen Blick ins Gesetz. Und zwar Paragraph 823 Schadensersatzpflicht im BGB. Da heißt es nämlich Absatz 1, wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. Logisch, einleuchtend, haben wir alle verstanden. Beispiel gefälligt. Max fährt mit seinem Fahrrad und stößt versehentlich an ein geparktes Auto. Wobei eine Delle im Auto entsteht, wahrscheinlich vielleicht sogar eine Beule. Schaden beträgt 300 Euro. Max, natürlich Privathaftpflicht versichert, seine Versicherung übernimmt die Kosten für die Reparatur des Autos, da der Schaden, den er gemacht hat, unbeabsichtigt war und ohne grobe Fahrlässigkeit verursacht wurde. Gehen wir mal noch ein Beispiel. Markus ist Hobbyhandwerker und bei seinem Freund Philipp zu Hause und hilft ihm, einen neuen Kühlschrank zu montieren. Beim Anheben eines schweren Schrankteils verliert Markus allerdings den Griff und lässt das Stück unabsichtlich auf den Fuß von Philipp fallen. Philipp erleidet dabei schwere Fußverletzungen, die eine Operation sogar notwendig machen und die Behandlungskosten belaufen sich auf 15.000 Euro. So, durch die Verletzung ist Philipp jetzt auch noch mehrere Monate arbeitsunfähig und verliert dadurch ein wichtiges Projekt, das ihm 30.000 Euro eingebracht hätte. Zusätzlich wird durch den Vorfall auch der Umbau der Küche verzögert, was Philipp 5.000 Euro Mehrkosten für Handwerker verursacht, weil er es jetzt nicht selber machen kann. Gesamtschaden 50.000 Euro, Behandlungskosten plus Verdienstausfall plus Mehrkosten für den Umbau. Aber da Markus den Schaden unbeabsichtigt verursacht hat, er hat ja nicht absichtlich den Kühlschrank fallen lassen, übernimmt seine Privathaftpflichtversicherung die Behandlungskosten, den Verdienstausfall und die Mehrausgaben für den Umbau. So wird Markus von den hohen finanziellen Folgen des Unfalls, den er Philipp zugefügt hat, einem Dritten befreit oder geschützt, wie auch immer. Und ich gebe zu, diese Versicherungsfälle sind echt konstruiert. Aber so konstruiert Fälle manchmal auch sind, in der Realität sind sie manchmal noch echt komischer. Und was ich eigentlich nur damit sagen möchte und näher bringen möchte, ist, dass man meistens gar nicht erkennt, wie hoch gerade so ein Haftpflichtschaden sein kann, den man einfach so verursachen kann. Und deswegen ist es wirklich wichtig, sich da abzusichern. So, aber an dieser Stelle bitte immer auch an die letzte Folge denken. Wenn der Schaden eintritt, kannst du die finanziellen Folgen ohne Problem bezahlen? Und wenn ja, juckt dich das? Und wenn wir jetzt die Beispiele anschauen, Beispiel 1, die 300 Euro, gehe ich von aus, okay, blöd, seien wir fertig gut. Bei dem anderen Beispiel, was ein bisschen konstruiert ist, ich gebe es zu, aber hätten wir eine Summe von 50.000 und ich hätte sie nicht parat und hätte ich sie parat, würde ich sie dafür nicht ausgeben wollen. Also das ist mir wichtig, dass es ankommt. So. Und deswegen sage ich auch, die Privathaftpflichtversicherung ist aus meiner Sicht eine der oder die Versicherung mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Weil du bezahlst beispielsweise 85 Euro im Jahr und bekommst dafür mehrere Millionen Euro Versicherungssumme. Also das Verhältnis ist schon krass. 85 Euro zahlen und im Zweifel 30, 40 Millionen Schaden verursachen dürfen. Ne? Also bitte immer nicht absichtlich, das wäre blöd, dann ist nicht so wirklich mit Versicherungsschutz. Aber wenn es unabsichtlich passiert, und darum geht es hier, ihr macht irgendwas, du machst irgendwas, fügst jemand anderen einen Schaden zu, der kann schnell höher werden, dann ist eine private Pflichtversicherung da. Und weil diese Schäden eben nicht wie bei einer Kraftfahrtversicherung, bei einer Autoversicherung so häufig vorkommen, ist die Versicherungsprämie im Vergleich zu dem, was sie abdeckt, auch echt hoch und schützt dich im Falle der Fälle. Und nichts anderes soll eine Versicherung machen. So. Und aber auch hier gilt, dass Risiken sehr, sehr individuell sind. Und deswegen gibt es da auch so verschiedene Beispiele. Ich fange mal ein bisschen anders an. Also im Normalfall bist du in der normalen Privathaftpflicht mit deiner Wohnung oder deinem Haus versichert, wenn hier ein Dritter, also ein Dritter ist nicht deine feste Freundin, dein fester Freund oder deine Kinder, sondern ein Dritter ist jemand Außenstehendes. Wenn der einen Schaden hat durch dich oder deine Kinder oder wie auch immer, dann ist das eben versichert, auch wenn es in deinem Haus passiert. Nicht nur, wenn du bei ihm irgendwie zu Besuch bist, sondern wenn er bei dir ist, der Dritte, und dem passiert was, dann passt es. Oder wenn du durch deinen Sport jemanden schädigst, oder Fußgänger und Fahrradfahrer schädigst, weil du irgendwie nicht gut aufgepasst hast draußen, alles das ist versichert, außer du schädigst sie durch dein Auto. Dann ist es wiederum die Kraftfahrthaftpflicht. Es gibt jetzt aber, das ist jetzt so der Standardfall, dass sich eigentlich alles, was du im Privaten hast, ist irgendwie abgesichert in der Privathaftpflicht, aber es gibt auch Sonderbausteine, auf die ich nicht komplett eingehen kann. Ich will sie aber wenigstens kurz erklären und bei dem einen vielleicht auch mal ein Beispiel bringen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die sogenannte Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht. Wie gesagt, dein eigenes Haus und dein Grundstück sind in der Privathaftpflicht drin. Jetzt kann es aber sein, du hast vielleicht noch ein zweites Objekt irgendwo oder vielleicht vermietest du sogar ein Objekt. Und schon hast du ein anderes Risiko, wo die normale Privathaftpflicht nicht greift, weil du ein höheres Risiko als vielleicht der Normalmensch hast. Und deswegen brauchst du da ein bisschen mehr. Beispiel gefällig. Du bist Vermieter eines Mehrfamilienhaus. Im Winter vergisst du, die Treppe vor dem Hauseingang rechtzeitig zu räumen und zu streuen. Ein Mieter rutscht aus, stürzt schwer und bricht sich das Bein. Folgen für dich als Vermieter: Erstens, Haftung als Eigentümer. Du bist verantwortlich, dass dein Grundstück oder dein Haus, beides sogar, sicher ist. Das bedeutet, Gehwegtreppe müssen bei Schneeglätte geräumt und gestreut werden. Zweitens, Schadensersatzanforderungen. Der verletzte Mieter könnte theoretisch Ansprüche gegen dich stellen, wie Schmerzensgeld, Arzt- und Behandlungskosten oder Verdienstausfall, wenn der Mieter dadurch vielleicht nicht arbeiten kann durch die Verletzung, und halt auch Kosten vielleicht sogar für eine Haushaltshilfe, weil er kann je nach Verletzungsgrad eventuell seine Wohnung gar nicht mehr reinigen. Und wer ist schuld? Du, weil du nicht gestreut hast. Und das ist jetzt nur ein Baustein gewesen. Es gibt noch weitere Bausteine, auf die gehe ich jetzt nicht genauer ein, aber ich möchte sie wenigstens mal nennen. Und es wäre zu einem die Gewässerschadenhaftpflicht, vor allen Dingen dann wichtig, wenn du vielleicht einen Öltank hast und eine Ölheizung zu Hause. Eine Tierhalterhaftpflicht, wenn du Tiere hast, also in dem Fall vor allen Dingen Hunde und so eine Geschichten. Wenn Hunde irgendwas machen und einen Dritten schädigen, das kannst du absichern mit einer Tierhalterhaftpflicht. Genauso Jagdhaftpflicht, wenn du Jäger bist, da kann viel passieren, unbeabsichtigt. Stell dir einfach vor, der Schuss landet nicht dort, wo er hin soll. Und auch ganz wichtig, Bauherrenhaftpflicht, also wenn du gerade an deinem Eigenheim baust oder auch an einem anderen Haus, ne, gerade auf Baustellen kann ultra viel passieren, was irgendwie Dritte schädigt, sei es einfach nur nicht richtig abgesperrt oder es fällt irgendwas vom Gerüst oder wie auch immer, kann echt übel ausgehen, und da ist BAV oder vor allem die Ergänzung mit der Bauherrenhaftpflicht echt wichtig. Vielleicht jetzt ein bisschen zu detailliert, deswegen gehen wir wieder ein Stück zurück und gehen nochmal auf einen einfacheren Baustein, den man schon häufiger in einer normalen Privathaftpflicht anfindet, und das ist das Thema Dienstschlüssel. Denn auch diesen Verlust oder diese Folgen daraus kannst du absichern. Also, stell dir vor, du arbeitest in einem Bürogebäude und du hast vom Chef, von der Chefin den Generalschlüssel erhalten, damit du halt Zugriff hast, genauso wie alle anderen Mitarbeiter auch. Und mit dem Schlüssel kommst du zu alle Räumen oder in alle Räume und in alle Bereiche rein. Leider verlierst du den auf dem Weg nach Hause. Was sind jetzt die Folgen für dich? Aufgrund deines Verlustes kann es sein, dass vielleicht die ganze Schließanlage ausgetauscht werden muss. Denn der verlorene Schlüssel war ja ein Generalschlüssel, wie wir gelernt haben. Und es besteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko, dass irgendwer anders diesen Schlüssel findet weiß vielleicht sogar, wo der passt, hat vielleicht gesehen, dass du ihn verlierst und vorher von der Arbeit gekommen bist und könnte sich jetzt unberechtigterweise Zugriff zum oder Zugang zum Unternehmen erschleichen. Und deswegen ist es besser, in so einen Fällen die gesamte Schließanlage bei jeder einzelnen Tür auszutauschen. Damit eben der verlorene Schlüssel, der den findet, derjenige keinen Zugriff haben kann. Und das, du merkst es schon, das können sehr hohe Kosten sein. In dem Fall, die Rechnung beläuft sich auf knapp 10.000 Euro für den Austausch sämtlicher Schließzylinder im Gebäude, für die Anfertigung neuer Schlüssel für alle Mitarbeitenden und vielleicht gibt es auch Kosten für Notmaßnahmen, weil je nachdem, wo du arbeitest, muss vielleicht sogar jemand in der Zeit, wo das Schloss noch nicht da ist, aufpassen, damit eben keiner reingeht und irgendwie Maschinen klaut oder was auch immer. Druckerpapier ist meistens nicht das Wertvollste, was Unternehmen haben. Also das soll der ganz kurze Überblick zu den verschiedenen Beispielen und Bausteinen sein, die eine Privathaftpflicht bieten kann. Ihr merkt, selbst dieses in Anführungsstrichen einfache Produkt kann schon relativ komplex sein. So, jetzt habe ich eine Menge zum Thema Haftpflicht gesagt und dir Beispiele genannt, gegen die du bestimmt sicher lieber nicht abgesichert wärst oder beziehungsweise lieber abgesichert wärst, Entschuldigung. Aber was macht so eine Haftpflichtversicherung jetzt eigentlich wirklich? Und bevor gezahlt wird im Schadenfall, wird in der Haftpflicht oder bei der Haftpflicht erstmal geschaut, ob du für den Schaden überhaupt verantwortlich bist und ob die Höhe gerechtfertigt ist. Denn wenn Schadenhöhe und Ursache und du bist der Täter und alles ist cool und sie sind berechtigt, dann zahlt die Privathaftpflichtversicherung. Sind sie allerdings unberechtigt, zum Beispiel der Mieter rutscht jetzt irgendwie aus und übertreibt total mit den Schmerzensgeldforderungen oder so, dann würde dir die Privathaftpflicht in dem Moment helfen. Sie würde zwar dann zustimmen, okay, ja, der Schaden liegt vor, aber die Höhe passt überhaupt nicht. Und da du halt nicht einfach nö sagen kannst, stell dir vor, ne, ich kann mir nicht vorstellen, dass dein Gegenüber damit einverstanden wäre, gehen solche Dinge halt manchmal oft vor Gericht. Also wenn jetzt dein Mieter fällt und sagt, das ist mein Schadensersatz, den ich fordere, und du sagst, nee, das ist zu hoch. Wenn man sich nicht einigen kann, irgendwann landet es immer vor Gericht. Und wie ich es gerade schon meinte, die Privathaftpflichtversicherung wehrt Schadensersatzansprüche ab, die unbegründet sind oder unberechtigt. Und wenn es zu so einem Fall, zu einem Rechtsstreit kommt mit Personen, die halt Anspruch auf Schadensersatz stellen, dann führt der Haftpflichtversicherer tatsächlich den Prozess für dich und trägt auch die damit verbundenen Kosten. Denn, und jetzt kommt der eigentlich echt spannende Teil, die Haftpflichtversicherung bietet somit bei unberechtigten Haftungsansprüchen eine Art passiven Rechtsschutz. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wenn du da einen Rechtsschutz drin hast, brauchst du überhaupt eine extra Rechtsschutzversicherung? Und die Antwort ist ja, doch, brauchst du. Denn die PHV ist, wie ich es gerade schon meinte, nur eine passive Rechtsschutzversicherung. Das heißt, nur wenn dir vorgeworfen wird, dass du etwas getan hast, dann wird geschaut, ob der Anspruch wirklich berechtigt ist. Wenn du aktiven Rechtsschutz suchst, zum Beispiel, wenn du der Meinung bist, benachteiligt zu sein und das geprüft haben möchtest und dein Recht durchsetzen willst, dann brauchst du eine richtige Rechtsschutzversicherung. Aber mehr zum Thema Rechtsschutz in Viel Gewinn Teil 2, also sprich in der nächsten Folge. Aber nun zurück zur PHV, wie wir Fachleute das abkürzen. Ja, also merkt ihr, wenn du das nächste Mal zu deinem Vertreter gehst, sagst du, redest über PHV, nicht über private Haftpflicht. Du kannst cool sein, nein, Spaß. Sag, wie du es möchtest, der wird dich verstehen oder sie wird dich verstehen. So, ich möchte dir noch Beispiele geben, wie so eine Abwehr von diesen sogenannten unberechtigten Ansprüchen überhaupt aussehen kann. Stell dir vor, das Schadenbeispiel ist jetzt ein Fahrradunfall mit unberechtigtem Anspruch. So, du fährst mit deinem Fahrrad durch die Stadt, ein Fußgänger läuft plötzlich auf den Radweg, stolpert, stürzt und behauptet, du hättest ihn angefahren und fordert Schadenersatz. Und ich wette, wir alle haben irgendwie einen Menschen vor Augen, dem wir das echt zutrauen, der einfach irgendwie sich denkt so, dich lasse ich bluten, wie auch immer. Jedenfalls, er fordert jetzt Schadensersatz, Schmerzensgeld, Arztkosten und auch noch den Ersatz für seine beschädigte Kleidung. Und du denkst also, ich hab X gemacht, ich bin da einfach nur vorbeigefahren. So, und du bist dir sicher, dass du nicht schuld bist, zum Beispiel, weil du ausreichend Abstand gehalten hast und den Fußgänger ohne Vorwarnung auch noch den Weg betreten hat. Ne? Er droht dir auf jeden Fall mit einer finanziellen Belastung. So, und jetzt stehst du da. Wenn du jetzt eine Privathaftpflichtversicherung hast, dann würdest du ganz normal der Bescheid sagen und die würden den Sachverhalt für dich prüfen. Das heißt, deine Versicherung untersucht den Unfallhergang und stellt am Ende, wie in meinem Beispiel jetzt hier fest, dass du gar keine Schuld trägst. Das heißt, der Fußgänger hat den Unfall durch eigenes Fehlverhalten verursacht und der Versicherer wehrt diesen unberechtigte Forderung des Gegners, des Fußgängers, halt ab. Und sollte er nicht einverstanden sein und geht es vor Gericht, dann übernimmt die Versicherung alle anfallenden Kosten für Anwälte und für die Prozessführung. Und das, finde ich, ist so eine coole Sache eigentlich. Es wird immer geguckt, bist du dafür verantwortlich? Passt die Höhe überhaupt zu der Forderung? Macht es überhaupt Sinn mit dem, was passiert ist? Falls nein, Abwehr. Falls es stimmt, dann zahlt sie. Deswegen sagt man auch passiver Rechtsschutz. Passiver Rechtsschutz. Ansprechen. So. Schluss mit PAV, aber apropos Unfall. Hattest du schon mal einen Unfall? Kennst du jemanden, der einen hatte? Wie ist es ausgegangen? Weißt du, was eine Unfallversicherung so macht und warum sie vielleicht gut ist? Falls ja, schreibt es einfach schon mal in den Kommentaren. Alle, die den Podcast jetzt nicht bei YouTube sehen oder hören, bei euch ist es ein bisschen schwieriger mit Kommentaren, aber wenn ihr was schreiben möchtet, dann freue ich mich extrem über Bewertungen in eurer Podcast-App. Wenn es euch gefällt, gebt mir gerne 5 Sterne, schreibt irgendwas dazu, denn so mehr ihr schreibt, desto mehr Leute können diesen Podcast vielleicht finden, sagen, der ist irgendwie spannend und dann vielleicht auch mit reinhören. So, aber zurück. Besitzt du jetzt eine Unfallversicherung? Und wenn ja, was macht sie? Und wenn nein, was macht eine Unfallversicherung? Also die Frage müssen wir klären, ob du eine hast oder nicht. Aber vor allen Dingen, was macht eine Unfallversicherung? So, und die Unfallversicherung ist witzigerweise, ich sag's nochmal, die Unfallversicherung ist witzigerweise einer der musikalischsten Versicherungen, die es gibt. So. Und wer mich jetzt gegebenenfalls näher kennt, der weiß, dass ich Musik sehr mag und auch in der Band aktiv bin. Würde die Unfallversicherung in meiner Band spielen, dann müssten wir eher ein Orchester sein. Also in der Band spielt die nicht, denn man kennt die Unfallversicherung tatsächlich auch als Pauke. Die würde Pauke spielen. Aber warum ist das so? Mit Pauke kann man tatsächlich den Versicherungsbegriff der Unfallversicherung sehr, sehr gut definieren und es zusammenfassen. Denn eine Unfallversicherung per Definition ist, oder der Unfallbegriff per Definition im Rahmen der Unfallversicherung ist, ein plötzlich von außen unfreiwilliges auf den Körper einwirkendes Ereignis. Also plötzlich, außen, unfreiwillig, Körper, Ereignis. Pauke. Kann man sich gut merken, oder? So. Wir haben ja also eine Definition von Versicherung, die wir in den ersten Folgen schon erwähnt haben, einen wesentlichen Faktor gefunden, nämlich das Unvorhersehbare, das plötzlich. Einen Unfall, den plant man nicht. Ein Unfall passiert einfach. Und kann eine Unfallversicherung den Unfall jetzt rückgängig machen oder ungeschehen machen? Nee. Die Privathaftpflicht findet auch deinen verlorenen Dienstschlüssel nicht wieder. Aber beide können dafür sorgen, dass du keine finanziellen Folgen hast und die Unfallversicherung in dem Fall, dass du fix wieder auf die Beine kommst. Und wir haben hier auch wieder die Thematik, dass du mit den meisten Sachen oder für die meisten Sachen gar keine Unfallversicherung brauchst. Das heißt, hier kann man wieder sagen, ich hatte jetzt 10 Jahre, die letzten 10 Jahre hatte ich ja gar keinen Unfall, ich brauche gar keine Unfallversicherung. Wenn du das für dich beschließt, alles gut. Möchte nur darauf hinweisen, Versicherungen sind nicht dafür gemacht, reich zu werden, sondern dich abzusichern für den, ja, unwahrscheinlichen Fall, aber für den Fall, der eintreten kann, dass du dann abgesichert bist. Und ich drücke dir die Daumen, dass du immer Versicherungsbeiträge zahlst und nie einen Schaden hast. Denn niemand möchte einen Unfall haben. Niemand will ein abgebranntes Haus und niemand will seinem Chef erzählen müssen, dass er einen Dienstschlüssel verloren hat. Aber wenn eine der Sachen eintritt, dann bist du froh, eine Versicherung zu haben. So. Und deswegen jetzt auch mal ein paar Beispiele. Ne, wenn wir uns alle zurückerinnern, wann wir uns alle mal was wehgetan haben, spätestens in der Kindheit. Als Kind hatten wir andauernd aufgeschürfte Knie. Brauchst du dafür eine Unfallversicherung? In der Regel nicht. Pflaster drauf, einmal pusten und bis wir heiraten, ist alles wieder gut. So. Aber was passiert, wenn du dich ernster verletzt? Ne? Und hier habe ich tatsächlich ein gutes, wenn auch sehr trauriges Beispiel von einer befreundeten Agentur von uns. Also Grüße gehen raus nach Berlin Wedding. Und zwar haben die Kollegen eine Firma versichert, beziehungsweise die Firma hat ihre Mitarbeiter versichert mit einer sogenannten betrieblichen Unfallversicherung. Der Auszubildende im Handwerk war Anfang 20 und ist im Rahmen der Ausbildung, bei der Tätigkeit, so unglücklich von der Leiter gefallen, dass er bleibende Schäden davontrug und seitdem tatsächlich sogar auf den Rollstuhl angewiesen ist. Also wirklich nichts Schönes, was man niemanden wünscht. Und jetzt nochmal, willst du jetzt wirklich in dem Moment, freust du dich jetzt, dass so eine Versicherung, also das geil, endlich zahlt die Versicherung mehr, als ich an Beiträgen gezahlt habe. Nee, ich glaube, wir sind alle der Meinung, besser, der Unfall wäre nicht passiert. So. Jetzt bei ihm, das hatte echt dramatische Auswirkungen, nicht nur für ihn an sich, sondern auch für sein bisheriges Leben. Wie will man mit einem Rollstuhl ohne Fahrstuhl in die zweite Etage kommen? Wie möchte man damit in die Dusche oder Badewanne? Welche Dinge kann man gegebenenfalls nicht mehr alleine machen und benötigt jetzt Hilfe? Und welche Jobs kann ich überhaupt noch ausüben? Müssen vielleicht Umschulungsmaßnahmen vorgenommen werden? Etc. Er stellt sich Fragen, Fragen ohne Ende. Und da hilft kein Pflaster mehr. In diesem Fall kann man wirklich von Glück reden, dass eine Unfallversicherung über den Arbeitgeber bestand. Denn der Junge war 20 Jahre alt. Mit 20 denken wir nicht dran, welche Versicherung brauche ich alle. Wenn der böse Versicherungsonkel nicht anruft oder die Eltern da irgendwie bewandert sind und Risikoaffären, in der Schule lernt man es nicht. Also woher soll man das wissen? So, deswegen wirklich geil, dass der Arbeitgeber gesagt hat, lieber Mitarbeiter, ich sichere dich ab. Und das war in dem Fall, in diesem Riesenunglück tatsächlich noch das Glück. So. Und was konnte jetzt passieren oder was ist dadurch jetzt passiert? Die Versicherung hat Geld überwiesen und dadurch konnte eine passende Wohnung gefunden werden und bezogen werden. Es konnte eine Umschulung bezahlt werden und nun arbeitet der Geschädigte tatsächlich weiterhin im Büro der Firma. Allerdings halt nicht mehr als Handwerker, sondern jetzt am Schreibtisch. Hilft bei der Auftragsgestaltung, bei der Abrechnung und allem. Aber auch, um dahin zu kommen, die ganzen Umschulungskosten muss natürlich auch irgendwer am Ende tragen. So, wie gesagt, die Versicherung kann das Herunterfallen von der Leiter nicht rückgängig machen, aber dafür sorgen, dass das weitere Leben stattfinden kann. Ich habe ja erwähnt, mehrfach, dass der Arbeitgeber das abgeschlossen hat. Ja, das geht. Dein Arbeitgeber kann das als Benefit anbieten, zusätzlich zum Wasser, zum Obstkorb und so weiter und so fort. Also an sich eine coole Sache. Und ich gebe zu, oder was heißt ich gebe zu, es ist einfach Fakt, in der Regel, wenn du angestellt bist, bist du über die Berufsgenossenschaft mit einer Unfallversicherung abgesichert. Das zahlt letztendlich jeder Arbeitgeber halt in die Sozialkassen rein. So. Das Problem daran ist aber, die gilt nur in der Zeit, in der du wirklich arbeitest und auch nur auf dem direkten Weg zur Arbeit und zurück. So, aber wer versichert jetzt seine anderen 15, 16 Stunden am Tag ab und vor allem die Wochenenden? Und deswegen ist es ratsam, selbst vorzusorgen, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, selber Entscheidungen treffen, die für das eigene Leben gut sind oder halt im schlimmsten Fall dich vor Sachen bewahren. Und jetzt kommt 70% aller Unfälle passieren im privaten Bereich. Und das ist irgendwie auch gar nicht weiter verwunderlich. Ich gebe dir mal ein super Beispiel, was auch auf mich passen würde. Ja. Im Büro geht eine Lampe kaputt. Na, was machst du? Sagst dem Techniker Bescheid. Vielleicht habt ihr einen Hausservice, vielleicht habt ihr eine Art Hausmeister. Und der kümmert sich darum, repariert die Lampe, vielleicht auch erst am nächsten Tag. Aber fertig, check. Wie löst du das zu Hause? Mit einer Leiter. Die ist im Keller, das ist schon ganz schön weit weg. Will man jetzt die 3 Etagen runtergehen? Nö. Ich habe ja einen Stuhl, das geht auch voll klar. So, ist der Lichtschalter aus? Ist die Sicherung raus? Habe ich überhaupt einen Phasenprüfer zu Hause? Ja, habe ich. Weiß ich, wo der gerade ist? Nö. Versuche ich dennoch die Lampe zu wechseln? Hey, vielleicht. So. Und du merkst, wir sind einfach im Privaten, sind wir da manchmal ein bisschen leichtsinniger. Und ey, wird schon gut gehen, ja? Aber genau hier passieren halt nicht ohne Grund die meisten Unfälle. So. Und was kannst du jetzt alles in der Unfallversicherung abschließen? Oder warum lohnt sich das? Was ist da alles drin? Und so viel, dass ich dir auf jeden Fall empfehle, wenn es für dich spannend ist, ein Gespräch mit deinem Berater zu führen. Und wenn du keine haben solltest, dann kannst du dich natürlich sehr gerne auch an uns oder sogar an mich wenden. Und bei der Unfallversicherung ist es so, dass man in der Regel eine Versicherungssumme abschließt, die du dann im Falle eines Unfalls erhältst. Und du erhältst diese aber nicht bei jedem Unfall. Ne? Also erinnere uns zurück an die Knie, an die Abgeschürften. Wenn ein Pflaster ausreicht, dann kriegst du ein Pflaster von der Versicherung. Ja? Aber dann gibt es halt bei einer Versicherungssumme von 100.000 gibt es dann keine 100.000 ausgezahlt. Ist ja irgendwie auch logisch. Und wie bestimmt man jetzt, wie was ausgezahlt wird? In Deutschland ist alles geregelt, so auch bei der Versicherung, auch bei der Unfallversicherung. Und das Zauberwort an der Stelle heißt Gliedertaxe. Und da ist es tatsächlich so, dass bei Verlust oder vollständiger Funktionsunfähigkeit von Körperteilen oder Sinnesorgane es prozentual verschiedene Invaliditätsgrade gibt. So ist es zum Beispiel, wenn du jetzt dein Arm, sag ich mal, verlierst oder die vollständige Funktion weg ist, dann gehst du laut Tabelle zu 70% als Invalide. So, verlierst du deinen Geschmackssinn, sind es 5%. Wer auch immer diese Tabelle gemacht hat, aber sie ist in der Versicherung hinterlegt. Also je nachdem, was passiert, dauerhafte Schädigungen von Gelenken, von Körperteilen oder halt von Sinnesorganen, hat einen gewissen prozentualen Wert und der ist dann dahinterlegt. Machen wir mal ein Beispiel. Beim Verlust eines Auges, es kann auch einfach nur die Sehkraft sein. Es muss nicht immer raus sein. Also Sehkraft ist schon schlimm genug, hat den gleichen Effekt am Ende. Ja? Gäbe es zum Beispiel einen Validitätsgrad von 50%. So, würde jetzt bei einer Versicherungssumme von 100.000 Euro bedeuten, dass du nur 50.000 erhalten würdest. Einmalig. Und das müsste reichen, dein Leben so auf die Beine zu stehen, dass du weiterleben kannst. Und ab hier wird es eigentlich erst spannend. Man kann nämlich zum Beispiel auch vereinbaren, dass die Unfallversicherung erst ab einem gewissen Grad leistet, zum Beispiel erst ab 25% oder 50% oder halt ab jedem Grad. Dann gibt es natürlich aufgrund des geringeren Grades weniger, aber es gibt was. Und ich bin Freund davon, wenn man sofort von Anfang an jeden Grad absichert. Stell dir vor, du verlierst deinen Geschmackssinn aufgrund eines Unfalls. Hab mich jetzt bitte nicht nach dem Beispiel. Dann wäre ich froh, wenn ich dann dafür, ich sag mal, einen Ersatz bekomme in Form von Geld, als wenn ich den nicht bekommen würde und mir denke, ja, cool. Ja, aber wie gesagt, jeder immer selbst. Und jetzt kann man das ganze Ding noch toppen. Man kann die Leistung im Schadenfall nämlich quasi auch boostern. Und versicherungsdeutsch heißt das dann eine Progression vereinbaren. Und ähnlich wie bei der Lohnsteuerklasse, wo du es vielleicht schon mal gehört hast, da gibt es eher die kalte Progression, Christel Lindner und ich, ne, wir hassen diesen Effekt, aber die gibt es halt so ähnlich auch bei der Unfallversicherung, dann halt andersrum und halt wesentlich besser für dich. Beispiel, ne, wir bleiben, wenn du jetzt eine Progression von 500% abgeschlossen hättest, wäre es zum Beispiel so, du würdest bei einem Invaliditätsgrad von 50%, also zum Beispiel der Verlust Sehkraft auf einem Auge, bei 100.000 Euro Versicherungssumme würdest du tatsächlich auch bei 50% Invalidität schon 100.000 Euro Versicherungssumme bekommen. Und wenn du jetzt den Maximalfall hast mit Invaliditätssumme 100%, würdest du in dem Beispiel aufgrund der Progression 500.000 bekommen. Das meine ich mit Booster. So schlimmer der Schaden ist, desto steiler steigt die Versicherungssumme an, die du bekommst. Denn machen wir uns nichts vor, so schlimmer die Unfälle sind oder so schlimmer die Folgen der Unfälle sind, desto mehr Einschnitte hat es für dein Leben und desto mehr musst du vielleicht anpassen, damit du so gut es geht weiterleben kannst. So. Und deswegen das alles bitte nicht unterschätzen, wenn dir Progression angeboten wird und wink nicht sofort ab. Lass es dir erklären, lass dir Beispiele geben und schau es dir in Ruhe an. Des Weiteren könnte man noch so Sachen vereinbaren wie eine Sofortleistung oder eine Todesfallleistung. Man kann eine Unfallrente einschließen. Ne? Also wenn du einen Unfall mit bleibenden Schäden haben solltest, dann bekommst du je nach Vertragsgestaltung eine vorher selbst gewählte monatliche Auszahlung. In der Regel dann bis zum 67. Lebensjahr, wenn sie gut ist. Wenn sie nicht gut ist, deine Versicherung, dann nur bis zum 60. oder 65. Dann hängst du 2 Jahre in der Luft und weißt nicht, was du machen sollst bis zum Rentenbeginn. Deswegen immer bei sowas drauf achten, auch BU, macht es bis zum Ende 67. Ja, die 2 Jahre mehr sind in der Versicherungsprämie teuer, aber für den Fall, dass euch mal was passiert, sind die 2 Jahre wirklich wichtig. Warum nur 67? Danach ist man im Ruhestand. Das heißt, du kriegst dann das Geld von der gesetzlichen Rentenversicherung, wenn du privat vorgesorgt hast, die Zeit auch in der Regel erst ab dem Rentenalter. Das heißt, dann hast du andere Einkommensquellen und die Einkommensquelle, die die Unfallversicherung abdeckt, ist quasi das, was du weniger arbeiten kannst aufgrund der Schädigung deines Unfalls. So. Und solltest du aufgrund eines Unfalls sterben, dann macht deine Todesfallleistung Sinn, weil dann sind deine Beerdigungskosten damit gedeckt und deine Hinterbliebenen müssen sich nicht auch da noch um kümmern. Stell dir einfach vor, dir würde das passieren, dann hätten deine Hinterbliebenen wahrscheinlich so, so viele andere Sorgen. Alleine, dass du weg bist und sich dann noch Gedanken machen, scheiße, wo kriege ich die 6.000, 7.000, 8.000 Euro für die Bestattung her, ist nicht cool. Und deswegen kann man vorsorgen, da kannst du was machen, dass wenn dir sowas passiert. Wichtig ist aber zu beachten, dass die ganzen Bausteine und die ganze Versicherung wirklich nur greifen, wenn der Invalidität allgemein, wenn dem ein Unfall vorausgegangen ist. Also ne, stirbst du aufgrund von Krankheit, dann gibt es auch keine Todesfallleistung aus der Unfallversicherung. Hier wäre das Zauberwort dann eher, Entschuldigung, Sterbegeld. Oder bist du berufsunfähig und kannst nicht mehr arbeiten, dann bekommst du keine Unfallrente bis 67. Das macht dann wiederum die Berufsunfähigkeit. So, es gibt aber auch noch weitere Bausteine, das soll es noch nicht gewesen sein, die vielleicht sinnvoll für dich sein könnten. Je nachdem, wie du lebst, wo du lebst, kann die echt spannend sein. Und ich werde jetzt ein bisschen spezieller. Dann, das sind Sachen, die sind im Produkt der Feuersozietät drin, für die wir Verträge vermitteln. Und die nennen sich Alltags- und Reha-Manager. Kann sein, dass es bei deiner Gesellschaft, wo du vielleicht bist, auch gibt. Aber das müsstest du in deinem Vertrag prüfen. Also sprich gern deinen Berater an oder halt auch im Zweifel uns. So. Und in diesem Alltags- und Reha-Manager sind Assistenzleistungen drin. Ne? Also für die Jüngeren unter euch, da sind Add-ons zur Versicherung. Und für die Älteren, man würde einfach sagen, das sind Zusatzleistungen. Und nein, ich habe dich nicht alt genannt. Du entscheidest selber, in welche Gruppe du dich einordnest. Ja? Und jetzt aber die eigentlich wichtige Frage ist, was bringen dir diese Bausteine? In beiden Bausteinen kann man sich vorstellen, ist eine Liste mit Dienstleistungen hinterlegt, aus dem du im Schadenfall wählen kannst. Wenn man nämlich erstmal einen Unfall hatte, dann merkt man erst, wie anstrengend Alltag sein kann. Und manchmal merken wir das schon viel früher. So, Geschichte aus meinem Leben. Ich habe letztens mir den Daumen umgeknickt. Nichts Wildes. Also gut, ich lag meiner Verlobten, weiß ich nicht, wie oft in den Ohren. Und guck mal, immer noch blöd, aber egal. Nach 2 bis 3 Tagen war alles wieder schick. Und ich muss aber zugeben, ich habe extrem oft festgestellt, wie oft man einfach diesen scheiß Daumen benutzt. Das ist Wahnsinn. Denn überall hat man den dran. Wenn man Sachen anfasst, hier, ich fasse einen Stift an, zack, Daumen dran. Es ist krass. Und jedes Mal dachte ich mir, wickt ein bisschen. Ne? Nichts Wildes. Aber jetzt stellt euch mal vor, wie das wäre mit einem richtigen Unfall und vielleicht mit einem gebrochenen Bein. Wie ist dein Alltag dann? Kannst du immer noch, wenn du immer noch deine Wohnung sauber haben möchtest, das willst du ja auch, wenn du einen Unfall hattest. So, also wenn du jetzt mit Krücken rumläufst, wie gut kannst du mit Krücken staubsaugen? Also mit Krücken staubsaugen, das ist next level. Das ist echt next level. Wenn du das easy schaffst, Respekt. Würde ich gerne ein Video von sehen. Oder stell dir einfach vor, du willst zum 20 Kilometer entfernten Arzt fahren. Schwierig. Schwierig mit dem Gips. Sollte man nicht machen. Das heißt, du bräuchtest jemanden, der Auto fahren kann. Und das solltest nicht du sein, weil du kannst es gerade aufgrund des Unfalls nicht. Und manchmal ist es sogar so, dass nicht nur wir die Leidtragenden des Unfalls sind. Ne? Also stell dir vor, dein Job war es immer, die Kinder dienstags von der Schule abzuholen und zum Sport zu bringen. Viel Spaß, wenn du nicht mehr Auto fahren kannst, weil gerade dein Fuß gebrochen ist und im Gips liegt. Und hier kann der Alltagsmanager echt helfen. Ein paar Beispiele von der Liste. Haushaltshilfe, ne, zum Beispiel Wohnungsreinigung, Gartenpflege, Winter- und Streudienst, Betreuung der Kinder und der Fahrdienst für die Kinder. Das sind nur ein paar. Da gibt es wesentlich mehr von. Und im Schadenfall dürftest du eine gewisse Anzahl wählen, die du dann für eine gewisse Zeit in Anspruch nimmst. Ne? Also gerade Gartenpflege, ne, der kommt jetzt, da kommt nicht jeden Tag einer vorbei und schnippelt mit der Schere deinen Rasen kurz, aber da sorgt jemand dafür, dass der Garten nach Garten aussieht, was du sonst einfach nebenher im Alltag machst, aber aufgrund des Unfalls, der Folgen davon, gerade nicht leisten kannst. Und der zweite Baustein dazu ist der Reha-Manager. Hier gibt es auch mehrere Bausteine. Bei uns ist es das medizinische Reha-Management. Da wäre es so, wir helfen bei der Auswahl von Fachärzten zur optimalen Behandlung, Therapien, bedarfsgerechte Spezialkliniken und organisieren dann halt eine Aufnahme vor Ort. Also du musst dir einfach so vorstellen, du hast vielleicht irgendwie einen komplizierten Bruch. Du bist in deinem normalen Krankenhaus und die sagen, ja, keine Ahnung, hatten wir noch nie, wird schon, kriegen wir irgendwie hin. Vielleicht ist es gar nicht so cool. Aber vielleicht gibt es irgendwo in Deutschland eine Klinik, die hat sich exakt auf diese Art von Brüchen spezialisiert. Dann wäre es doch geil, wenn du die rauskriegst und dahin kannst. Gute Ärzte sind richtig wichtig. Und wenn du welche hast, die gewisse Themen immer wieder machen und Profis auf gewissen Gebieten sind, willst du da behandelt werden. Dann gibt es das Thema berufliches Reha-Management, wo man halt guckt, okay, welche Sachen kann man machen, um wieder zurück an den Arbeitsplatz zu kehren. Geht nochmal an das Beispiel von vorhin zurück, derjenige, der von der Leiter gefallen ist und jetzt querschnittsgelähmt ist, der muss eine andere Sache oder andere Dinge lernen. Vielleicht muss sogar beim Arbeitsplatz des Arbeitgebers ein bisschen was verändert werden, dass dort weitergearbeitet werden kann. Pflegemanagement. Wir helfen bei der Klärung des Pflegebedarfs, der Organisation von Pflege. Manchmal kann es wirklich sein, dass ein Unfall so schlimm war, dass man danach nicht mehr ohne Pflege, ohne Hilfe auskommen kann. Dann gibt es noch Sachen wie technisches Reha-Management, wo geguckt wird, okay, wie kann man jetzt den behindertengerechten Umbau des Hauses, der Wohnung am besten umrüsten? Und dann gibt es auch noch ganz vieles, vieles mehr. Und jetzt meine Frage an dich, ist es was oder ist es nichts? So, ich würde sagen, wir hören uns bei Teil 2 wieder. Es tut mir leid, es ist echt, echt lang geworden, diese Folge. Das war niemals der Plan von diesem Podcast. Aber wir sind gerade bei knapp über 30 Minuten. Das ist heftig. Wenn du bis hierhin durchgehalten hast, Respekt und vielen, vielen Dank. Und deswegen, wie hat dir die Folge gefallen? Hast du Fragen, Wünsche? Wünschst du dir ein spezielles Thema? Falls ja, kannst du mir einfach schreiben. Entweder über Instagram @hafesicher, über die Website www.hafesicher.de oder via E-Mail an podcast@hafesicher.de. Bleib gesund und wir hören uns beim nächsten Mal.
Das war Hafesicher, dein Podcast für Versicherungen und Finanzen aus der Region für die Region.